1. Mose 3. Darum geht es heute. Ihr seid sicher schon gespannt, was kommt. Wobei das nicht so spannend ist, weil wir ja fortlaufend machen. Insofern kann da jeder schon mal vorlesen und weiß dann eigentlich, um was es geht. Der Thomas hat es letztes Mal so gemacht, dass wir es Verse nach angeguckt haben. Das machen wir heute so ähnlich. Wir gucken uns ein paar Abschnitte an. Mache es aber nicht so lang wie das letzte Mal. Vorab 1. Mose 3. Das große Thema in diesem Kapitel ist die Sünde. Die tritt da eigentlich das erste Mal auf. Also wir sehen das erste Mal Sünde, wir sehen das erste Mal Misstrauen gegen Gott. Wir sehen das erste Mal, wo eigentlich alle unsere Probleme herkommen. Und deswegen ist das auch ein ganz wichtiges Kapitel, weil ohne dieses Ereignis, was hier in 1. Mose 3 beschrieben wird, der sogenannte Sündenfall, ohne den versteht man, macht das ganze Restliche aus diesem Buch keinen Sinn. Also Erlösung, Vergebung, der Sühnetod Jesu, diese ganze Sache, die sind alle darauf zurückzuführen, also diese Notwendigkeit der Sühne. Und das alles ist darauf zurückzuführen, was damals passiert ist, hier in 1. Mose 3. Das zentrale Problem der Menschheit wird da beschrieben. Wir gucken uns mal an, wenn ihr alle aufgeschlagen habt, 1. Mose 3, erstmal den ersten Vers, wenn den vielleicht mal jemand liest.
Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte, und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft?
Genau, wenn ihr euch erinnert, was letztes Mal war, 1. Mose 2, wo nochmal beschrieben wird, wie Gott Adam geschaffen hat und wie er dann Eva geschaffen hat, da ist auch der Baum des Lebens beschrieben und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen in 1. Mose 2, Vers 9 sind diese Bäume beschrieben. Und jetzt tritt hier plötzlich die Schlange auf. Wir wissen nicht, wie viel Zeit vergangen ist bis zu diesem Ereignis. Also nach Abschluss der Schöpfung, 6 Tage, dann der Ruhetag, der Sabbattag und dann jetzt dieses Ereignis oder dann die Beschreibung der Schöpfung von Mann und Frau nochmal und dann dieses Ereignis. Wir wissen nicht, wie viel Zeit da vergangen ist. Also ob die Tage, Wochen, Jahre, Jahrzehnte friedlich in diesem Garten gelebt haben, wissen wir nicht genau. Wir haben Altersangabe zu Adam, aber wir wissen nicht genau, wie viel Zeit vergangen ist bis zu diesem Moment, der da jetzt passiert. Da tritt jetzt die Schlange auf. Und das Erste, was es hier heißt, noch bevor die Schlange irgendwas sagt, ist, die Schlange war listiger als alle Tiere, die Gott gemacht hatte. Und interessant ist, die Schlange ist die dritte Person überhaupt in der Bibel, die spricht. Zuerst spricht Gott, dann spricht Gott mit Adam und jetzt spricht diese Schlange. Ist schon mal sehr interessant. Auch interessant, normal sprechen ja Schlangen nicht. Also nicht so, dass ein Mensch das versteht. Hier kommuniziert die Schlange in verständlicher Sprache mit Eva. Welches Tier kann das? Sich verbal mit dem Menschen unterhalten. Also kein Tier kann sowas. Diese Schlange hier hat also besondere Intelligenz, besondere Fähigkeiten. Sie ist nicht irgendein normales Tier. Sie ist also nicht nur listiger als alle Tiere, sondern sie ist auch in einer besonderen Weise intelligent. Das wird nicht näher erklärt jetzt, warum das so ist, warum jetzt hier eine Schlange auftritt, die spricht. Aber es gibt hier gleich am Anfang schon Parallelen zu anderen Bibelstellen, wo der Satan beschrieben wird. Gemeinhin wird ja diese Schlange gleichgesetzt mit dem Teufel, dem Widersacher, Satan. Und es gibt ein paar andere Bibelstellen, wo er nicht wörtlich so genannt wird, aber wo auch sich bibeltreue Ausleger eigentlich einig sind, dass das auch eine Beschreibung von Satan ist. Das ist einmal Jesaja 14, Vers 12 bis 14. Da geht es eigentlich um den König von Babel. Also das ist einer der prophetischen Texte, die so doppelte Bedeutung haben. Einmal historisch geht es um den König von Babel und es geht aber auch geistlich um den Satan, da heißt, wie bist du gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, also übersetzt ist das das, was man unter Luzifer versteht, Sohn der Morgenröte, zur Erde gefällt, Überwältiger der Nationen. Da kommen in diesen Versen kommen ein paar ganz starke Beschreibungen vor, wo der Satan, der Widersacher Gottes, mit beeindruckende Worte beschrieben wird. Also, dass er herausgehoben ist, dass er besondere Befähigung hat, besondere Schönheit. Und die andere, zweite Stelle, Hesekiel 28, da geht es historisch um den König von Tyrus. Und es ist auch eine Stelle mit so einer prophetischen Doppelbedeutung. Ich lese das kurz, also wir schweifen da mal kurz ein bisschen ab, weil man das braucht zum Verständnis von der Person dieser Schlange hier. Da in Hesekiel 28 heißt es: Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyrus und sprich zu ihm, so spricht der Herr, Herr, der du das Bild der Vollendung warst, voller Weisheit und vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Allerlei Edelgestein war deine Decke, Sardis, Topas und Diamant, Chrysolit, Onyx und Jaspis, Saphir, Karfunkel und Smaragd. Und das Gold war das Kunstwerk deiner Einfassungen und deiner Höhlungen bei dir. An dem Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein schirmender, gesalbter Cherub, und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligen Berg. Du wandeltest inmitten feuriger Steine. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, an dem du geschaffen wurdest, bis Unrecht an dir gefunden wurde. Das ist eine Beschreibung, wie gesagt, zunächst geht es da historisch um diesen König von Tyrus, die aber gemeinhin ausgelegt wird auf den Teufel, den Widersacher, den Satan, Luzifer oder diese Schlange. Interessant ist hier die aus Hesekiel dieser Rückbezug auf den Garten Eden und wie ja, wunderbar dieses Wesen eigentlich ist, bis zu dem Tag, an dem Unrecht an dir gefunden wurde. Also einige Parallelen und Rückgriffe hier auf dieses Ereignis im Garten. Diese Schlange ist also was Besonderes. Was treibt sie an? Warum macht sie das? Warum will die was Böses? Denn was sie hier macht, was wir gerade gelesen haben in diesem Vers, ist ja, dass sie eine listige Frage stellt und dass sie versucht, die Menschen zu verführen. Die Schlange weiß es ja, dass das, was sie hier macht, das Ziel ist ja offenbar nicht irgendwas zur Verherrlichung Gottes oder was Gutes, sondern sie will gezielt die Menschen zu Bösem verführen. Es ist die Frage, woher kommt es und was hat diese Schlange da davon? Was treibt sie an? Was ist da der Grund dafür? Auch da finden wir später in die Propheten eine mögliche Erklärung, in Jesaja 14, in Vers 13 ist es. Da heißt es von dem, dass dieses Geschöpf, als er sich nicht unterworfen hat unter die Macht seines Schöpfers, sondern sprach in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben. Und das ist dieses ganze Grundproblem mit dem Teufel, der Schlange, dem Widersacher, sich über das erheben wollen, wo Gott ihn hingestellt hat. Also nicht zufrieden mit dieser Position, die er hat. Und wir haben ja vorher gesehen, in den Verse, das war eigentlich schon was Herausgehobenes. Sondern dieses Wesen will sich erheben, will sein wie Gott und will losgelöst sein von Gott. Und das ist jetzt auch das, mit dem er die Menschen hier versucht zu verführen. Der Wille dazu, entkoppelt zu sein aus dieser kompletten Abhängigkeit von Gott und selber sein wie Gott und weg von Gott, also wie wenn man die Nabelschnur durchschneidet, also diese Verbindung zu Gott, dass die gelöst wird. Und das steckt in dieser Schlange drin, das steckt in dem Widersacher drin und das ist jetzt das, was auf die Menschen als Verführung zukommt. Wenn mal jemand liest die Verse 2 und 3.
Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt.
Genau, die Schlange hat ja eine rhetorische Frage gestellt, die natürlich nicht gestimmt hat. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr davon nichts essen dürft? Eva stellt es jetzt erstmal klar, doch, wir dürfen essen. Aber von der Frucht des Baumes inmitten vom Garten, von der nicht. Wenn man das jetzt genau liest, Eva fügt hier was hinzu, wenn man sich zurückguckt, 1. Mose 2, Vers 9, da hieß es nämlich nicht, also wir finden von Seiten Gottes kein Verbot, diese Früchte anzurühren. Nur das Verbot, nicht davon zu essen. Es gibt verschiedene Ausleger, die hier schon den ersten großen Fehler sehen, dass Eva den Worten Gottes was hinzugefügt hat, indem sie zu diesem, ihr sollt nicht davon essen, noch ein, ihr dürft nicht anrühren, hinzugedichtet hat. Andere vermuten, vielleicht könnte man spekulieren, Adam hat es als zusätzliche Regel Eva auferlegt, damit ja nichts passiert. Wie auch immer, wir lesen auf jeden Fall das als interessante Randbemerkung nicht davon, dass sie diese Früchte nicht anrühren dürfen, sondern nur, dass sie nicht davon essen dürfen. Wie gesagt, Eva sagt jetzt, nur von dem einen dürfen wir nicht.
Der Elberfelder steht auch nicht berühren.
Ja, genau.
Beides nicht.
Genau, das sagt, ja, das sagt Eva. Genau, das sagt Eva. Und das sagt aber Gott vorher nicht. In 1. Mose 2, Vers 9. Entschuldigung, ich habe mich vielleicht undeutlich ausgedrückt. Vorher finden wir das Verbot, von der Frucht zu essen. Das sagt Gott. Wenn wir gucken, 1. Mose 2, Vers 9. Entschuldigung, Vers 9 ist der Baum erwähnt. Genau, in Vers 17 dann. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, davon sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und Eva sagt jetzt auch, dass sie diesen Baum nicht davon essen und nicht anrühren dürfen, damit sie nicht sterben.
Wie gesagt, du hast die Variante gesagt, dass vielleicht Eva dazu gedichtet hat, dass eventuell Adam zum Schutz von Eva oder überhaupt, aber nee. Es gibt theoretisch auch die Möglichkeit, dass Gott selbst gesagt
genau.
hat.
Genau, ja.
Weil wenn du schon anfasst und dich damit beschäftigst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du auch isst. So
genau.
solltest du eine Frucht anrühren. Das heißt, wir wissen es nicht, aber
genau.
Gott hätte es ja. sein können.
Genau. Wir wissen es nicht. Also alles, was wir da, ist Spekulation, weil uns der Rest der Bibel...
Auf dieses Thema,
ja, ja, ja.
Und wir wissen es nicht, ob
genau, wir wissen es nicht.
Adam oder Gott selbst.
Genau. Also theoretisch ist es natürlich möglich, dass es nur nicht überliefert ist. Warum auch immer, hat er dann auch einen Grund, warum Gott uns das in seinem Wort nicht überliefert hat. Aber wir wissen es einfach nicht. Nur interessant ist, dass das vorher halt nicht vorkommt. Dann ist es hier so, auch interessant... In der Mitte von Eden gibt es ja den Baum des Lebens. Und dann gibt es noch den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Je nachdem, wie man jetzt 1. Mose 2, Vers 9 liest, stehen diese Bäume beide in der Mitte. Oder in der Mitte steht der Baum des Lebens und der Erkenntnis nicht. Deswegen die zwei Bäume werden da erwähnt. Und dieses Essverbot, das findet man nur von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Das ist für später noch wichtig. Wir finden hier kein Essverbot von den Früchten des Baumes des Lebens. Je nachdem, ich habe das mit der Mitte deswegen erwähnt, das kommt jetzt vielleicht ein wenig belanglos vor. Aber je nachdem, wie man das jetzt übersetzt und diese Verse anguckt, 1. Mose 2, Vers 9, wo der Baum des Lebens als in der Mitte beschrieben ist und dann noch der Baum der Erkenntnis beschrieben wird und es dann später heißt, man soll von dem Baum der Mitte nicht essen, könnte man sich das so hindeuten, dass man von beiden nicht essen durfte. Wenn wir aber dabei bleiben, was wir klar lesen können, sehen wir nur, es gibt ein Essverbot vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn es dann heißt, von allen anderen durften sie essen, könnte man daraus schlussfolgern, dass man auch vom Baum des Lebens essen durften. Warum das wichtig ist, kommt auch noch. Jetzt kommt Vers 4, wenn das mal jemand liest.
Da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet sicherlich nicht sterben.
Genau, und Vers 5 bitte noch, Gabi.
Sondern Gott weiß, welchen Tag ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist.
Genau, das ist jetzt ein ganz entscheidender Augenblick in der gesamten Menschheitsgeschichte. Die Schlange lügt hier, klipp und klar. Sie widerspricht dem, was Gott vorher gesagt hat. Sie sagt ganz genau das Gegenteil. Sagt, nein, nein, das, was Gott sagt, stimmt nicht. Damit sagt sie ja, Gott lügt. Er lügt euch an, er will euch was vorenthalten. Sie streut Misstrauen in die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und sie tut nicht nur Misstrauen streuen, sondern sie kommt mit einer Versuchung. sondern sie sagt auch noch, wenn ihr davon esst, kriegt ihr sogar was. Ihr werdet nicht nur nicht sterben, sondern eure Augen werden aufgetan und ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Das heißt, die Schlange sagt nicht nur, guck mal, Gott, der, ja, dem könnt ihr gar nicht trauen, der will euch da was vorenthalten, sondern sie verspricht auch noch vollmundig, was da passieren wird, wenn sie davon essen. Und das ganz Krasse daran ist ja, oder das Gefährliche, ein Teil von dem, was sie sagt, stimmt zum Teil. Ein Stück weit stimmt das ja. Diese Erkenntnis des Guten und Bösen, die bekommen sie von diesem Baum. Und sie sagt, sie werdet sein wie Gott. Stimmt auch zum Teil. Es ist eine Eigenheit Gottes. Er konnte natürlich Gut und Böse unterscheiden. Den Menschen hat er was gefehlt. Das heißt, ein Stück weit stimmen die Dinge, die Schlange hier den Menschen erzählt. Und das ist das ganz Gefährliche, was solche Verführung und Lüge bis heute kennzeichnet. Das Gefährliche sind nicht die Sachen, wo es ganz klar heißt, hü oder hot, links oder rechts, richtig und falsch und wo Lüge ganz klar als Lüge auszumachen ist und da hundertprozentige Lüge, sondern das Gefährliche ist das, wo 80%, 90%, 95% Stimme richtig sind, sich gut anhören und die letzten paar Prozent aber die sind, wo den Unterschied zwischen ganzer Lüge und ganzer Wahrheit ausmacht. Das ist auch heute gerade in der Theologie so das ganz Gefährliche, wo es so viele, also fromme Kreise gibt, so viele Bewegungen und Dinger, wo man denkt, ja, das hört sich doch gut an, das klingt bibeltreu, das klingt evangelikal, das klingt fromm, das klingt wie diese Worthausbewegung oder andere Dinge, wo man, wenn man sich das jetzt nur so oberflächlich anguckt und ein paar so Sachen liest, denkt, ja, das klingt doch ganz gut, das ist doch, sieht doch richtig aus. Und erst wenn man tiefer gräbt, und feststellt, es geht am Schluss biegt's ab. Kurz vorm Ziel wird abgebogen und stimme vielleicht 99%, aber das 1% ist das Entscheidende, das die Lüge ausmacht. Und das ist das, was der Teufel hier macht. Er packt die Menschen, holt sie ab und führt sie, durch das, dass er Misstrauen sät und dann noch diese Versuchung rein dazu bringt, diese Verlockung, führt sie damit zur Sünde. Und das ist Prinzip, wie es bis heute ständig in unserem Leben abläuft. Zum einen, dass der Wahrheit Gottes widersprochen wird, dass in uns drin dieser Kampf ist, wo wir wissen, was richtig ist, wo wir wissen, was die Bibel uns sagt, wo wir wissen, was Gott von uns will und uns dann aber innerlich denken, ja, aber in meiner Situation, boah, vielleicht passt diese allgemeine Anweisung der Bibel in meine spezielle Situation nicht und dann ist es doch vielleicht, na, doch anders und so und dann kommt noch ein mangelndes Vertrauen hinzu, dass man dann vielleicht denke, ja, aber warum will Gott nicht und will er nicht, dass ich glücklich werde und ich brauche das doch und so weiter. Diese ganze Sache, die wir heute erleben, genau das gleiche, wie Eva damals schon erlebt hat. Und in diesen Versen übrigens, bei dieser Diskussion um das Sterben, das ist auch wieder ein ganz schlagkräftiges Argument gegen die Evolution, das hatten wir ja die letzten zweimal schon. Gott und die Schlange und die Menschen sprechen hier immer vom Sterben. Also sterben müssen, nicht sterben müssen. Es musste noch gar keiner sterben bis zu diesem Zeitpunkt. Wenn alles durch Evolution geschaffen worden wäre und man alles erst wissen könnte, nachdem es erlebt worden ist und nachdem es durchlebt worden ist, das passt nicht dazu. Also es gibt keine, also ein Argument gegen theistische Evolution oder dass man irgendwie versucht, das in Einklang zu bringen mit der Bibel. Diese Menschen waren von Anfang an mit Sprache, mit Intelligenz ausgestattet und mit Wissen und Urteilsvermögen über Dinge, die sie noch nie erlebt hatte, die Gott in sie hineingegeben hat, schon von Anfang an. Das ist also auch noch ein Argument gegen diese Gedanke zur theistischen Evolution. Gott hat den Menschen von vornherein damit ausgestattet, hier abschätzen zu können. Dann, wenn bitte mal jemand liest, die Verse 6 und 7.
Als die Frau nun sah, wie gut von dem Baum zu essen wäre, was für eine Augenweide er war und wie viel Einsicht er versprach, da nahm sie eine Frucht und aß. Sie gab auch ihrem Mann davon, der neben ihr stand. Auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf. Sie merkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb machten sie sich Lendenschurze aus zusammengehefteten Feigenblättern.
Entschuldigung. Die Frau sah, und das lesen wir vorher nicht, dass sie das vorher nicht gesehen hat, sie guckt jetzt diesen Baum an und jetzt könnte man sich denken, vielleicht ist es auch interpretiert, dass sie diesen Baum plötzlich mit anderen Augen sieht. Sie guckten an und dann heißt es in Vers 6, jetzt sieht sie, dass er gut zur Speise, das hat sie vorher, lesen wir das nicht, dass der Baum so gut zur Speise ist, und begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben. Jetzt plötzlich blickt sie diesen Baum mit ganz anders an, mit Verlangen danach. Vorher war der ja auch schon da. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie lange, Tage, Wochen, Monate, Jahre sie diesen Baum schon gesehen hat. Aber jetzt sieht sie den Baum als begehrenswert, um Einsicht zu geben. Nimmt davon und isst. Das heißt, in diesem Moment hat sie die Entscheidung gefällt. Ich glaube den Worten dieser Schlange. Ich misstraue dem, was Gott gesagt hat. Ich glaube nicht, dass das stimmt, was Gott gesagt hat. Ich glaube nicht, dass die Konsequenzen, die er mir ja gesagt hat, dass die eintreffen. Also Misstrauen gegenüber Gott. Das Vertrauensverhältnis ist dahin unter Gehorsam. Das ist der einzige, dieser Baum war das einzige, wo Gehorsam gelebt werden konnte, Gott gegenüber. Der Baum war das einzige, wo die Menschen freiwillig Gehorsam über konnte, wo Gott gesagt hat, das macht ihr nicht, also, oder macht das nicht. Und in Liebe, in Gehorsam, im Vertrauen auf Gott, haben sie dieses Gebot, das sie dort hatte, gehalten, diese eine Anordnung, und die kennzeichnet auch diese freiwillige Liebe, freiwillige Gehorsam, zeigt, dass der Mensch einen Wille hat, dass Gott den Menschen mit dem Wille ausgestattet hat. Und jetzt treffen sie diese verhängnisvolle Entscheidung, es kündige das ganze Vertrauen auf und den Glauben auf und höre nicht auf die Worte Gottes. Und es passiert all das, von dem wir heute wissen, was die Folge davon ist. Sie isst und gibt auch dem Mann, und der isst auch ungefragt. Oder wir wissen nicht, ob er noch diskutiert hat. Auf jeden Fall macht er das und isst auch davon. Und dann passiert, es wurden beiden die Augen aufgetan und sie erkannten, das ist jetzt schon Erkenntnis, die kommt von dieser Frucht, dass sie nackt waren. Nacktheit ist ja bis heute, bei Leuten, die noch Schamempfinden haben, das wird ja heute, moralische Maßstäbe verschieben sich da, aber in der Regel, wenn man normales Schamempfinden hat, gibt es Körperbereiche, die man nicht gerne zeigt, die man bedeckt, den Schambereich, das alles unterrum halt. Und das haben die in diesem Moment erkannt und haben genau diese Bereiche, also nicht den ganzen Körper, sondern genau diese Bereiche haben sie bedeckt. Mit Feigenblättern. Feigenblätter sind organisches Material, also vom Feigenbaum haben sie sich die zusammengeheftet und haben sich daraus Schürze gemacht. Also der Schurz ist quasi ein Unterrock, wo nur zwischen Knie und bis zum Nabel ungefähr den Bereich bedeckt. Also Eva war auch vermutlich barbusig. Auf jeden Fall haben die sich unterrum nur bedeckt. Dieses wesentliche Teil, weil sie sich dafür plötzlich geschämt hatte. Und dann passiert was, also das ist wichtig mit dem Feigenblatt auch mal im Hinterkopf behalten, für das, was jetzt da noch passiert. Lest mal bitte noch jemand Vers 8 und 9.
Und sie hörten die Stimme des Herrn Gottes, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht des Herrn Gottes mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und der Herr Gott rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du?
Vorher sind sie im Garten gewesen, haben wir Leser von Unterhaltungen zwischen Gott und Mensch, war eine ungetrübte Beziehung, und jetzt kommt Gott und der Mensch, was macht er? Versteckt sich. Erst einmal, er versteckt sich vor Gott. Wie erbärmlich ist das und wie traurig, also wenn man sich das bei einer zwischenmenschlichen Beziehung schon vorstellt, wenn jemand anders kommt, versteckt die Kinder. Machen das ja, wenn sie Mist gemacht haben und sie wissen, dass da, wenn sie sich dann verstecken, dann weiß man, dass irgendwas nicht stimmt. Oder wenn sie in ihrem Zimmer bleiben, aus irgendwelchen Gründen, und dann weiß man, irgendwas stimmt hier nicht. Weil sie nämlich merken, die Beziehung ist gestört. Angst vor Strafe, Angst vor der Begegnung, Angst vor dem, was jetzt passiert. Und deshalb verstecken, das ist natürlich vollkommen sinnlos, und das muss ja diesem Menschen eigentlich auch bewusst gewesen sein, dass das absolut sinnloses Unterfangen ist, sich vor Gott zu verstecken. Entweder war der Glaube an Gott schon so zusammengeschrumpft, dass sie gedacht haben, das bringt wirklich was, dass sie wirklich so gering von Gott gedacht haben, dass sie sich verstecken konnte, oder es war halt Verzweiflung, weil sie ja nichts anderes machen konnte. Angst, pure Angst. Da kommt jetzt Furcht und Angst in die Gottesbeziehung. Also nicht eine Ehrfurcht vor dem heiligen Gott, sondern Furcht im Sinne, ich habe es mit Strafe zu tun. Die Furcht, von der man im Neuen Testament...
Volker, du sagst das hier sehr gut, oder ist mir jetzt gekommen, in dem Moment, wo sie dem Satan, der Schlange, Vertrauen geschenkt haben, in dem Maß ist geschrumpft, dieses Vertrauen oder dieses Bild, das sie von Gott hatten. Ne? Das geht so direkt proportional sozusagen.
Ja.
In dem Moment, in dem ich sage, ich vertraue Gott nicht, habe ich schon mein Wert, das ich auch inlege, oder... Ja, in dem Maß schrumpfe ich das. Oder
ja, Gott wird auch kleiner in der Vorstellung. Ja. Genau. Die Vorstellung von der Heiligkeit und Größe Gottes nimmt dort zweifelsohne ab, schon ab dem Moment, wo sie schon ihm nicht geglaubt haben, diese Konsequenzen, die er androht und die, was da passiert. Und dann fragt Gott, er spricht mit ihm, also er ruft ihn. Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Und das ist ab bis heute die Frage, die Gott jedem Sünder stellt. Und das ist schon ein Stück, da geht schon das Evangelium los mit dieser Frage. Man könnte das jetzt so lesen wie ein Vorwurf, so wie, wo bist du? Also bedrohlich und vorwurfsvoll. Aber Gott fragt nach diesem Menschen. Er lässt ihn da schon nicht los. Gott macht weiter, obwohl jetzt das alles passiert ist und Gott wusste das ja alles, was los war. Wo bist du? Und das fragt Gott ja nicht, weil er nicht weiß, wo er ist. Gott weiß ja genau, wo er ist. Er fragt es nicht, um zu erfahren, wo der Mensch sich befindet, sondern ich denke, es ist eher so zu verstehen, dass der Mensch sich diese Frage stellt und sich fragt, ja, wo bin ich? Was mache ich hier? Ich verstecke mich vor Gott. Wie erbärmlich ist das alles? Was habe ich getan? Dass er seinen Weg erkennt, dass er auf falsche Wege ist, dass er fern von dort ist, wo er hingehört, dass er in der Dunkelheit ist, sich versteckt, nicht im Licht ist, nicht vor Gott treten will, sondern an einem Ort ist, wo er nicht hingehört als Mensch. Versteckt vor Gott, weg von Gott, in einem dürren Land, fern vom Leben, fern von Gott. Und das ist die Frage, die Gott heute jedem Sünder stellt und die an jeden Menschen ergeht. Wo bist du? Wo steckst du? Nicht dort, wo du hingehörst, nicht im Licht, nicht mit hellem Angesicht vor Gott, sondern versteckt in der Sünde. Dann geht es weiter, wenn jemand bitte mal liest, Vers 10.
Er sprach, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum verbarg ich mich.
Ja, und hier hören wir zum ersten Mal jetzt dieses Wort, dass der Mensch sich fürchtet vor Gott. Und wie gesagt, das ist mit Sicherheit nicht die heilige Ehrfurcht, zu der uns die Bibel mahnt, vor Gott, die ihm gebührt, sondern die Furcht, die Angst, die es mit Strafe zu tun hat, wie man es im Römerbrief lese. Also keine heilige Furcht, keine heilige Scheu, sondern eine unheilige Furcht, wo es um Angst vor Strafe geht, vor der Konsequenz des eigenen Handelns. Dann mal bitte Verse 11 bis 13, wenn das jemand liest.
Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe? Du solltest nicht davon essen? Da antwortete der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Frau, warum hast du das getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen.
Diese Verse sind recht bekannt, die kennen ja viele, diese Schuldzuweisung. Und auch hier wieder, Gott fragt nicht, weil er Wissen erlangen müsste. Wir fragen ja, um Wissen zu bekommen, Gott wusste ja alles. Er fragt den Menschen trotzdem und will es von ihm hören. Und jetzt geht so diese Kette los, diese Kette der Schuldzuweisung. Der Mensch sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, also die du mir gegeben hast, also er schiebt quasi die Schuld einmal auf die Frau und einmal auf Gott und sagt, sie hat mir gegeben. Dann fragt Gott die Frau. Die Frau sagt, die Schlange, und jetzt ist es interessant, verführte oder betrog, kann man das übersetzen, mich. Also in diesem Moment ist schon klar, auch der Frau ist in diesem Moment schon klar, dass das Betrug war, dass diese Sache, dass das Verführung war, dass das nicht, das, was sie in dem Moment gedacht hat oder sich erhofft hat, als sie von der Frucht aß, das ist jetzt schon vorüber. Der zeitliche Genuss der Sünde war sehr, sehr kurz. Bis zu dem Moment, wo die Erkenntnis jetzt kam. Es war Verführung, es ist Betrug. Und so ist es immer. So ist es immer, wenn wir auf die Sünde hören. Immer, wenn wir diese Entscheidung treffen, wo wir vor der Entscheidung stehen, Gehorsam gegen Gott, gegen das Wort oder Sünde. Immer dann, wenn wir uns für die Sünde entscheiden, das ist nichts Nachhaltiges, um es mit dem modernen Wort auszudrücken, diese Entscheidung für die Sünde. Da kommt die Ernüchterung oft schnell. Nicht immer, aber oft schnell. Und diese Schuldzuweisung, diese Kette, ist hinreichend bekannt. Interessant und ein wenig weniger betrachtet ist bei diesen Verse aber, Gott spricht hier zunächst mal kein Urteil aus. Er wusste ja schon alles. Er hat sich das jetzt erstmal noch einmal alles angehört. Und das ist wahrscheinlich also so pädagogisch für uns eine ganz gute Sache. Wir sind ja manchmal ein bisschen schnell im Urteilen. Selbst Gott, der das absolut nicht nötig hat, der wusste alles, was los ist. Er hätte ein gerechtes Urteil sprechen können hier. Hört sich zuerst mal an, was die sagen. Der Reihe nach. Erst den Mann, der sagt die Frau, dann hört er auch die Frau an, verurteilt auch die noch nicht, dann hört er auch die Schlange an. Spricht er zur Schlange, aber er hört sich diese Geschichte zunächst mal an. Das nur als kleiner Wink so für uns, das ist immer gut, wenn man sich die Sache erstmal zu Ende anhört und dann erst Urteil über was fällt. Lesen wir mal die Verse 14 bis 18. Wenn das mal jemand liest.
Und Gott der Herr sprach zur Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Zu der Frau sprach er, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen.
Vers 19 noch bitte, Roland.
Wenn du
noch.
Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurück kehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zu Staub wirst du zurückkehren.
Dramatisch. Gott spricht hier jetzt das Urteil aus. Und hier gibt es jetzt Fluch, der über die ganze Schöpfung kommt. Das trifft alle, also das trifft die gesamte Schöpfung, was jetzt hier passiert, die Menschen und auch alles andere. Die Dinge, die hier beschrieben werden, sind interessant, wie das wohl sonst gewesen wäre. Mit der Schlange, die wird hier ja verflucht, dass sie auf dem Bauch kriechen soll und Staub fressen alle Tage ihres Lebens. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass sie vorher sich anders fortbewegt hat, wie sie Schlange jetzt tun. Die Schmerzen bei der Geburt, das weiß jede Frau, die schon mal geboren hat. Ich war da immer nur dabei und habe da allergrößten Respekt davon. Ein Mann würde es nicht aushalten. Es ist eine heikle Sache. Schön, wenn es dann geschafft ist, aber es ist schon eine krasse Sache. Und der Mann muss den Erdboden bebauen, da wo nicht alles von selber wächst und nicht alles toll ist, sondern wo wirklich Mühsal ist und Donner und Disteln. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich bin ja in der Landwirtschaft aufgewachsen und weiß, wie das ist, wenn man noch komplett einfach der Umwelt ausgeliefert ist, der Natur ausgeliefert ist. Es gibt Sachen, die hat man in der Hand. Wenn man ein guter Landwirt ist, da kann man viele Dinge machen. Kann, wenn man fleißig ist und alles gibt, so wie das meine Eltern immer gemacht haben, 6 Tage die Woche und sonntags dann nur frühs und abends, jeweils noch so 1,5 Stunden im Stall, aber sonst 6 Tage die Woche von frühs bis abends durch. Und wenn man da schlau ist, kann man da viel machen. Aber ob das alles was wird am Schluss, das hängt von viel größeren Faktoren ab, wo man keinen Einfluss drauf hat. Wetter, Trockenheit, Unkraut, das man dann vielleicht nicht bekämpfen darf oder kann und so weiter. Und es ist dann das, Dornen und Disteln würde das sprossen lassen. So ist es dann. Und das kann man auch übertragen auf die restliche Broterwerbe der Menschen, also auf die Arbeit, die weniger direkt am Essentielle des Lebens ist. Auch dort läuft nicht alles glatt, sondern man muss kämpfen, es ist nicht einfach und so weiter und so fort. All diese Mühsal, die der Mensch jetzt hat, bis er dann wieder zu Staub wird, resultiert hieraus. Besonders verflucht wird jedoch die Schlange. Die wird separat und ein bisschen stärker, kann man sagen, verflucht wie alles andere. Da leitet es Gott ja ein, also er fängt da mit der Schlange an. Weil du dies getan hast, sollst du verflucht sein vor, man kann jetzt auch übersetzen, unter allem Vieh und vor allen Tieren des Feldes. Wenn man sich jetzt erinnert an die Verse, die wir vorher gelesen haben, und den Satan geistlich gleichsetzt mit dem Schlangentier hier, hatte die Schlange mit Sicherheit vorher eine viel, sagen wir mal, majestätischere, größere, bessere Stellung wie jetzt, wie das, was sie jetzt hat. Jetzt ist die Schlange, ich hasse Schlange, ich finde Schlange so dermaßen widerlich. Der Simon hatte ja mal eine Schlange. Ich habe jedes Mal, wenn ich bei denen war, geguckt, ob das Viech in diesem Terrarium liegt oder ob es irgendwo sich bewegt, draußen vielleicht. Furchtbar. Furchtbare Viecher, schlimmer wie, ja. Sinnbild für alles Böse, Sinnbild für alles, ja, für menschenfeindliche und gottfeindliche Kräfte. Hier dieser große Fluch. Und da kommt aber mittendrin, das darf man nicht überlesen, in diesem ganzen Fluch, also der Fluch an die Schlange, an die Frau, an den Mann, mittendrin in Vers 15 kommt, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Das ist schon Evangelium. Also eine Vorschau auf das, was später passiert, was Jesus macht. Das ist einer dieser Verse, von dem es in Lukas 24, 27 heißt, und von Mose und allen Propheten anfangend erklärte er, also Jesus, ihnen in allen Schriften das, was ihn selbst betraf. Von Anfang bis zum Ende, auch im ganzen Alten Testament steckt es voller Evangeliumshinweise, voller Hinweise auf den Messias. Und auch hier, dieser Samen der Frau, das ist Jesus. Er wird dir den Kopf zermalmen, das ist der Sieg Jesu über den Satan, über alle böse Mächte. Und du wirst ihm die Ferse zermalmen, wo Jesus leidet, am Kreuz stirbt, sein Leben gibt. Diese, also da sind sich die Ausleger eigentlich durchweg einig, dass es hier bei diesen Verse um das geht, was später am Kreuz passiert und in der Auferstehung Jesu. Also hier schon inmitten, und das ist das, was Gottes Wesen eigentlich ist und was Gott überall in der Bibel macht, inmitten der Gerichtsandrohungen, inmitten dieser ganzen schlimmen Konsequenzen, die kommen und kommen müssen, weil der Mensch es verbockt hat, scheint überall trotzdem Gottes Liebe durch, Gottes Hoffnung am Horizont, Erlösung. Und das ist großartig. Das, selbst hier in dieser katastrophalen Situation gibt Gott den Menschen nicht ganz auf, sondern er gibt an Eva, die es ja richtig verbockt hat, sagt, der Nachkomme der Frau, von denen hat es keiner verdient, der Nachkomme der Frau, er wird dir den Kopf zermalmen. Mir diese, für alle unter uns, die jetzt noch nicht so ganz einig sind mit dieser Assoziation mit Satan und Schlange und so weiter, kurzer Sprung nach hinten. In der Bibel, also zum Beispiel in der Offenbarung, Offenbarung 12, Vers 9, lesen wir vom Teufel. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, welcher Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Das ist noch ein Vorgriff, später dauert noch ein paar Kapitel, bis dann das endgültige Gericht darüber kommt. Offenbarung 20, Vers 2, und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und er band ihn 1000 Jahre. Dieser Satan, dem wird durch das Erlösungswerk von Jesus der Kopf zermalmt. Wunderbar, oder? Dass das schon, also dass hier trotz dieser schlimmen Dinge, die hier passieren, passieren müssen, trotzdem schon Hoffnung durchscheint und Erlösung. Gehen wir mal weiter. Vers 20, wenn den bitte jemand liest.
Und Adam gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen.
Interessant, gell? Der Mensch hat ja vorher schon alle Tiere benannt. Eva lesen wir jetzt erst, also jetzt kriegt erst die Frau den Namen. Und der Name, der zu ihr passt. Vorher Frau, das hat der Thomas letztes Mal schon erklärt, von Isha, jetzt heißt sie Shava, Eva, und das kommt von dem Verb Leben oder die Lebensträgerin, Mutter aller Lebenden. Jetzt können wir sich fragen, warum hat Eva jetzt erst diesen Namen bekommen, aber ich finde auch, das ist wieder, es gibt Hoffnung, es ist nicht aus, selbst nach diesem gravierenden Ereignis, sondern aus Eva kommt Leben hervor weiterhin oder überhaupt dann. Wenn jemand bitte noch Vers 21 liest.
Und Gott der Herr machte Adam und seinem Weibe Pelzröcke und bekleidete sie.
Genau, bei mir steht Kleider aus Fell. Aber egal, ob da jetzt Pelz oder Fell, klar ist, es sind Fellkleider. Und jetzt ist das wichtig, was wir vorhin gelesen haben, in Vers 8. Da haben sich die Menschen Kleider aus Feigenblättern gemacht und nur Schürze. Also sie haben das Nötigste unterbedeckt mit Schürzen aus Feigenblättern. Und jetzt möchte Gott selbst ihnen Kleider. Kleider aus Fell. Und das ist auch wieder ein Hinweis auf das Evangelium und ein Hinweis auf das Opfer von Jesus. Vorher hatte sich die Menschen versucht, selber zu bedecken. Das, was die Konsequenz der Sünde war, sie haben versucht, es selber irgendwie gut zu machen, selber zu richten. Hat nicht geklappt, hat keinen Wert gehabt. War unzureichend. Jetzt macht Gott ihnen stattdessen andere Kleider. Das war jetzt komplette Kleider, die mehr bedecken. Und diese Kleider, das ist ganz wichtig, sie waren aus Fell. Das heißt, Fell ist im Unterschied zu irgendwas, was aus Schurwolle ist, was man abscheren kann, oder im Unterschied zu pflanzlichen Klamotten, muss bei dem Fell, der das Fell vorher anhatte, also das Tier, tot sein, weil am Fell, der Träger von dem Fell ist das Leder unter dran, der muss dafür tot sein. Das heißt, es starb ein Tier. Und auch da, nachdem Adam und Eva von dieser Frucht gegessen haben, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, was ganz klar von Gottes Seite mit dem Sterben als Konsequenz behaftet war, der Erste, der jetzt hier stirbt, ist nicht Adam oder Eva. Das Erste, was jetzt hier stirbt, ist ein Tier. Ein Tier, um diese Menschen zu bedecken. Und dieses Bedecken ist in der Bibel auch ein Bild. Wir finden das später eigentlich öfter mal auf der Bundeslade, ist ein Sühnedeckel. Und im Neuen Testament wird mit dem gleichen Wort, das für diesen Sühnedeckel beschrieben wird, wird Jesus beschrieben in Römer 9, Vers 25, den Gott dargestellt hat als ein Sühnmittel. Und dieses Wort hier für Sühnmittel ist das gleiche, was im Hebräerbrief für den Sühnedeckel auf der Bundeslade benutzt wird. Als ein Sühnmittel durch den Glauben an sein Blut zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden. Und so ist dieses Fell hier auch wieder ein Zeichen dafür. Es muss Blut vergossen werden. Es muss jemand sterben zur Sühnung. Und das ist das. Ja, genau. Jemand unschuldig ist, der nichts damit zu tun hat. Die zwei, die es verbockt haben, oder die drei, es ist kein Schlangenfell und es ist nicht, sondern es ist von einem dritten Unschuldigen, wird dieses Fell genommen zur Bedeckung dieser sündigen Menschen. Und das ist dann was, was man später im Gesetz Moses überall findet: Opfer. Blutvergieße zur Sühnung und diese Sühne, der Sühnedeckel, wo zugedeckt wird und so weiter. Es ist auf jeden Fall ist Blutvergießen und Opfer notwendig. Bis dann später das letzte und einmalige Opfer kommt, wo Jesus, das Jesus dann ist. Wo Jesus selber als der eine Perfekte das alles erledigt. Ein für alle Mal die Sünde ans Kreuz trägt. Auf das ist das Zeichen hier, dieses Fell. Lesen wir die letzten Verse, 22 bis 24.
Und Gott der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nicht nur seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. So schickte ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern, um die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen.
Ja, Gott schickt jetzt den Menschen hinaus. Er geht jetzt in eine Welt, in der es Tod gibt, in der es all diese Dinge gibt, die ja, die Konsequenz seines Handelns sind, die jetzt über ihn kommen. Interessant ist hier gleich im ersten Vers, hier ist wieder die Plural. Ich hatte das am ersten Mal schon erwähnt. Es gibt im Alten Testament an verschiedenen Stellen eine Verwendung vom Plural für Gott, das jüdische Gelehrte nicht befriedigend erklären können. Und wo es Leute gibt, die versuchen darüber mit ihnen ins Gespräch zu kommen, zu beweisen aus dem Alten Testament die drei Einheit, die drei Einigkeit Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also er spricht hier in diesem Plural zu erkennen Gutes und Böses. Und jetzt kommt eine Maßnahme, damit nicht oder nicht mehr von diesem Baum des Lebens gegessen wird. Dass er nicht seine Hand ausstrecke und vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Und der Mensch wird rausgeschickt in die Welt, die wir jetzt hier so kennen. Und Engelwesen, die Cherubim, also die Cheruben hier, das sind Engel, die kommen in der Bibel recht oft vor. Um die 90 Mal in 66 oder 67 Bibelversen. Im Alten Testament, fast alles im Alten Testament, nur einmal im Neuen Testament. Und da ist man sich auch nicht sicher, sind es bestimmte Engelwesen, kann man daraus irgendwas ableiten, dass das eine besondere Gattung Engel ist, oder sind es einfach nur Engel? Wir sehen sie auf jeden Fall in der Bibel oft im Zusammenhang damit, dass sie den Ort, wo Gott ist, dass sie dort sind. Dass sie diese im Tempel, Bundeslade oder in den Prophezeiungen bei Hesekiel und so, dass sie an besonderen, besonders heiligen Stätten treten die auf, diese Cherubim. Und jetzt sind sie hier und beschützen den Eingang zu diesem Garten und dann die Flamme des kreisenden Schwertes. Also ein Kampfmittel, ein Schwert. Das erste Mal, dass Waffe hier erwähnt wird und dass es überhaupt eine Waffe gibt, lange bevor der Mensch irgendwelche richtigen Waffen baut. Das kreisende Schwert, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Natürlich gab es jetzt immer wieder mal Versuche anhand der Ortsangabe, die man in 1. Mose 2 findet, rauszufinden, wo ist es genau, dorthin zu gelangen, irgendwie diesen Ort zu finden, wo es natürlich bis heute vergebens ist. Ist auch nicht möglich, also selbst wenn dieser Ort ist unzudringlich bewacht. Sehr interessant ist aber, was jetzt mit diesem Baum des Lebens hier ist. Die Menschen sollen ja nicht dorthin kommen, von diesem Baum des Lebens essen und leben. Der Baum des Lebens, der kommt in der Bibel auch noch öfter vor. Der wird in die Sprüche ein paar Mal benutzt, aber da mehr so als Bild. Also dass, wenn man das und das macht, das ist wie ein Baum des Lebens. Oder wenn man das und das hat, ist wie der Baum des Lebens. Später kommt er noch einmal richtig vor in der bei Hesekiel. Da ist von mehreren Bäumen des Lebens die Rede, die mehrfach im Jahr, also jeden Monat, Frucht bringen und deren Blätter zur Heilung dienen. Und genau dasselbe Bild findet man dann in der Offenbarung wieder, also die Verse in Hesekiel, Hesekiel 47, 12. Und dann in der Offenbarung kommt dieser Baum des Lebens viermal vor. Und Da wird auch genau das, was Hesekiel da prophezeit, aufgegriffen. Ein Baum oder Bäume, das, je nachdem, wie man das übersetzt, die jeden Monat tragen und deren Blätter zur Heilung dienen. Und da gibt es eine ganz besondere Verheißung dazu. Also mehrere Verheißungen in der Offenbarung. Offenbarung 2, Vers 7. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Dem, der überwindet, dem werde ich, also Jesus, zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in dem Paradies Gottes ist. Und später, in der Offenbarung, glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Recht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen. Jetzt wird ab diesem Moment dieser Baum des Lebens beschützt von diesen besonderen vielleicht Engeln, die wirklich, also er ist unerreichbar beschützt. Aber in Jesus ist für die, die an Jesus glauben, ist die Verheißung da, dass sie das Recht bekommen, von diesem Baum zu essen. Der Mensch hatte hier, konnte es nicht mehr. Und in Jesus gibt es das Recht, von diesem Baum zu essen. Wie gigantisch ist es, wie großartig ist es, dass all das, was in diesem Kapitel passiert, dieser ganze Schaden, was da alles auf die Schöpfung gekommen ist, all das Furchtbare, Jesus möchte alles gut. Durch sein Opfer möchte Jesus alles gut. Und was für ein gigantisches Privileg. Milliarden von Menschen haben das nicht. Für Milliarden von Menschen gilt es. Nix Baum des Lebens. Tod, physischer Tod und dann ewiger Tod. Hölle, Verdammnis, verloren. Und die, die zu Jesus gehören, die nennt er glückselig. Die, die ihre Kleider waschen. Und worin waschen sie sie? Im Blut des Lammes. Dadurch bekommen sie Recht am Baum des Lebens. Und an der ewigen Stadt, an einem Ort, der noch das übersteigt, was in diesem Paradies ist. Wenn man sich anguckt, was ab Offenbarung 21, wie das beschrieben wird. Diese ewige Herrlichkeit bei Gott. Ich erwähne das deswegen, weil man muss da diesen Sprung machen. Von dort, von diesem furchtbarsten Ereignis der Geschichte der Welt. Sündenfall, absolute Abwendung von Gott. Zu diesem wunderbarsten Ereignis in der Geschichte der Welt. Erlösung durch Jesus. Und das ist ein unfassbares Privileg. Denkt darüber mal nach. Milliarden von Menschen, Jahrtausende lang, verloren, tot, Konsequenz, als hätte es aufgehört nach diesem Kapitel. In diesem Zustand sind sie. Und wir, denen der Herr gezeigt hat, der sich offenbart hat, dass wir, das ist ein Privileg, das haben wir nicht, weil wir so schlau sind, sondern er hat sich uns gezeigt, er hat sich uns zugewendet, dass wir zum Glauben an ihn kommen und dass wir jetzt das Recht bekommen, am Baum des Lebens und in diese herrliche, ewige Stadt einzugehen. Es wäre furchtbar traurig, die ganze Geschichte wäre furchtbar traurig, wenn sie hier aufhören würde. Aber selbst in diesem dunklen Kapitel mehrfach die Hinweise auf die Erlösung, auf Jesus und auf das ewige Heil.